zwischen Hamburg und Haiti. Die Entdeckung der Langsamkeit. Rügen und das besondere Gefühl für Zeit. Eine Sendung von Steffen Schneider.
Dichte Nebelschleier liegen in der Bucht, umhüllen dürre Strandkiefern. Himmel und Wasser verschwimmen. In einem großen Bogen zieht sich die Bucht, die Prora Wieg, von Binz nach Sassnitz. Langgestreckt öffnet sie sich nach Osten. Der Wind ist eingeschlafen. Träge leckt die Ostsee am breiten Strand, als wäre sie müde vom ständigen Anrollen. Die Prora Wieg im Nordosten der Insel Rügen beeindruckt und beruhigt zugleich.
Das brachte vor mehr als 80 Jahren auch die Strategen der KdF, der Kraft-durch-Freude-Organisation der Nationalsozialisten, auf die Idee, hier eine gewaltige Urlaubsanlage in die Dünen zu klotzen. 8 baugleiche Blöcke mit je 10 Treppenhäusern und 500 Meter langen Fluren folgen dem langen Bogen der Bucht. 4,5 Kilometer insgesamt. Das KdF-Seebad Rügen wurde nie fertig. Mit Kriegsbeginn 1939 lag die Baustelle brach. Erst in der DDR wurde der sogenannte Koloss von Prora fertiggebaut. Als Großkaserne für die NVA und deren Spezialeinheiten. Prora blieb bis 1990 ein DDR-Sperrgebiet und stand danach fast 25 Jahre leer. Eine hässliche Ruine mitten in den Dünen.
Ein großer Mann in Jeans und kariertem Hemd zieht an seinem dritten Zigarillo an diesem Morgen und lässt den Blick zufrieden schweifen über eine endlose Wohnanlage. Vor 3 Jahren kam Karl-Hans Klupp nach Rügen als Bauleiter. Sein Auftrag, Block 2 der KdF-Ruine sanieren.
Ja, eine Katastrophe war das. Fensterscheiben kaputt, alles diese Dinge. So, und dann sind wir angefangen, erstmal hier mit Haus 10 einfach zu entkernen. Und dann hat man so langsam gesehen, ja, man kann was machen. Und dann hast du diese langen Flure gesehen, durchgehend. So, und dann konntest du ja durchgucken durch die Häuser. Ich sage jetzt mal hunderte Meter lang. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte wieder wegfahren. Aber ich habe mein Wort gegeben und das hat mich auch gereizt.
Jetzt ist Karl-Heinz Klupp fast fertig mit seinem Werk. Schneeweiß leuchtet Block 2 auf die Ostsee hinaus. Gläserne Balkone und Fenster wechseln sich ab in endlosen Reihen, 6 Stockwerke hoch. 3 Swimmingpools verstecken sich davor im Strandhafer der sanft gewellten Dünen. Alles scheint so unwirklich wie der Nebel draußen in der Bucht. Aber es ist da. Und Kalli Klupp hat es geplant, gebaut, gemanagt.
Es ist ja ein 500-Meter-Block. Wenn man davor steht und das sieht im Urzustand, das flößt dann schon ein bisschen Respekt ein. Das ist ja gewaltig. Ja, als wenn Sie vor einem großen Berg stehen. Und jetzt sollen Sie diesen Berg umkrempeln und den schick machen. Ne? So, und da muss man ja auch diese Vision haben, geht das überhaupt alles so? Ja? Kann ich das überhaupt so umsetzen, wie man sich das vorstellt, das, was hier heute steht? So, und das finde ich schon gewaltig.
110 Apartments zimmern seine Handwerker in die 10 Häuser von Block 2. Verschieden groß, von 40 bis 120 Quadratmeter. Fußbodenheizung, Marmor im Bad, alles High-End-Qualität. So will es die Kundschaft. Die meisten Wohnungen sind schon verkauft. 3 Jahre wirkt Bauleiter Kalli Klupp hier schon im Auftrag seines Investors. 30 Millionen Euro hat der hier investiert. Aber die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Mit dem Aufzug aus Edelstahl und Glas fährt Kalli Klupp in die 4. Etage von Haus 7 in Block 2. Oben steuert er auf eine weiße Tür ohne Drücker zu und schließt mit dem Schlüssel auf, der überall passt auf seiner Baustelle. Hinter der Tür Rohbau, 80 Jahre alt. Die sogenannten Liegehallen des geplanten KdF-Seebades Rügen. Ein paar Betonpfeiler tragen eine gerippte Betondecke. Meerblick nach Osten, Waldblick nach Westen. Es zieht ein bisschen.
Und dies sollte die Liegehalle sein, wenn es draußen regnet, ohne Fensterfront, dass die Gäste, die hier sind, hier drin liegen können, ohne nass zu werden und damit infrarot bestrahlt werden, dass sie ein bisschen Wärme haben.
20.000 Menschen gleichzeitig sollten im KdF-Seebad Rügen im Wochenrhythmus Ferien machen. Mit Kantinenversorgung, Strandsport und frischer Luft. Der Eisenbahnanschluss bis ans Festland wurde 1934 fertiggestellt mit der Rügendammbrücke. Mit dem KDF Seebad Rügen haben die Nazis den Massentourismus erfunden. Jetzt, 80 Jahre später, läuft Karl-Hans Klupp durch die Liegehalle im vierten Stock von Block 2 und sieht hier nur den blanken Baukörper und die Möglichkeiten.
Hier oben schneiden wir jetzt noch die Decken raus, weil hier ein Penthouse drauf kommt. Dann kommt hier eine Treppe nach oben und dann haben Sie hier zwei Etagen. Hier unten haben Sie ein Wohnzimmer, Gäste-WC und Küche. Und dann gehen Sie nach oben hoch und oben haben Sie ein Schlafzimmer und Bad. Und oben haben Sie nochmal seeseitig eine 2 Meter breite Terrasse über diese 5 Meter breite und landseitig die 1,50 Meter.
Ein anderes kolossales Wahrzeichen der Insel liegt ein paar Kilometer weiter nördlich, die Rügener Kreidefelsen. Vor 50.000 Jahren wurden sie aus dem Meer gehoben. In der letzten Eiszeit hobelten skandinavische Gletscher eine gigantische Kreideschicht an der Küste frei. Jetzt tragen die weißen Klippen über 100 Meter hoch auf, zerklüftet, oben mit dunklem Buchenwald bewachsen. Herabgestürzte Bäume liegen am schmalen Strand. Der ist übersät mit Feuersteinen und frischen, schmutzig-weißen Kreidebrocken, die sich milchig auflösen im Meerwasser. Von der Morgensonne beschienen, bietet der sogenannte Königsstuhl vor allem von See aus einen wahrhaft majestätischen Anblick. Dieses Panorama hat schon viele Künstler inspiriert. Der Kreidefelsen von Caspar David Friedrich, den er vor 200 Jahren malte, ist weltberühmt. Aber die Klippen ziehen nicht nur Künstler und Touristen an. Sie sind auch das Ziel von Fossiliensammlern. Die Kreideschicht ist vor 70 Millionen Jahren entstanden. Sie besteht aus Ablagerungen eines urzeitlichen Meeres. Abgestorbene Wasserlebewesen sanken zu Boden. Ihre Kalkschalen haben die Kreide gebildet. In seinem Arbeitszimmer am Stadtrand von Sassnitz beugt sich Manfred Kutscher über den Schreibtisch. In der rechten Hand eine Präpariernadel, mit der linken hält er einen unscheinbaren schwarz-weißen Klumpen fest. Flint. Mit äußerster Vorsicht kratzt er das weiße Material in winzigen Schichten ab. Im Feuerstein tauchen allmählich dunkle Strukturen auf.
Das ist ein Trilobitenkopf. Ein Kopf mit vorne bestachelt, hinten bestachelt. Und auch das sind Trilobitenköpfe hier. Die hatten damals so große Facettenaugen, zum Teil jedenfalls, so wie heute die Insekten. Und das sind also alles so Sachen, die wir bei uns am Strand finden. Oder das hier, die ganz feinen Stechelchen, die man natürlich nie rausgeschlagen kriegt. Die muss man also frei präparieren.
Nicht nur einen, gleich mehrere der urzeitlichen Krabbeltiere gibt der Stein langsam frei. Trilobiten sind 2-3 Zentimeter große Gliederfüßer, flach, mit schuppigem Panzer. Auf der Schreibtischplatte sammelt sich immer mehr Kreidestaub. Das Arbeitszimmer ist eng. An den Wänden vor und hinter dem Tisch drängen sich Schränke und Regale aus den 60er Jahren, bis zum Rand gefüllt mit Rügener Fossilien. Versteinerte Seeigel, Seelilien, Austern, Seesterne. Säuberlich mit der Hand beschriftet, etikettiert und sortiert. In Schubladen, Kästen und abgegriffenen Kartons. Kreidekutscher, wie ihn seine Freunde nennen, greift vorsichtig ins oberste Regal.
Ammoniten aus der Kreide. Hier. Den zum Beispiel habe ich gerade letztens gefunden, vor ein paar Tagen. Mit allen Stacheln noch dran. Und es ist nur Kreide. Also ein Tropfen Wasser reicht aus, damit das aufgeschlemmt ist. Das ist nicht mehr da. Deswegen kann man so etwas am Strand nicht finden.
Solche Kreideklumpen mit Fossilienverdacht findet Manfred Kutscher in den alten Kreidebrüchen auf der Insel, oft weit weg vom Meer. Am Strand unterhalb des majestätischen Kreidefelsens hat er wenig Erfolg. Hier lösen sich die Kreidestücke mit der Zeit auf. Außerdem ist es gefährlich. Immer wieder stürzen Brocken in die Tiefe.
Die Zeit und wie die Dinge in ihr verschwinden oder erst sichtbar werden, fasziniert den Stralsunder Fotografen Volkmar Herre seit Jahrzehnten. Die Insel ist sein Hauptmotiv. Aber Herre sieht die Welt mit anderen Augen. Er blickt in die Ewigkeit. Gerade präpariert der 75-Jährige eine bunt bedruckte viereckige Keksdose aus Blech. Das unscheinbare Behältnis ist eine selbstgebaute Kamera obscura, eine Lochkamera, die ursprünglichste Form der Fotografie. An einer Seite hat sie ein winziges Loch. Drinnen klebt ein Blatt Fotopapier. Mehr nicht.
Jetzt wird es erstmal hier bestückt mit so einer Klebeschlaufe. Und dann noch eine. Und noch eine. So, wenn ich das hier so an vier Punkten so habe. Und meist außen auch nochmal mit schwarzem Klebeband oder silbernem Klebeband, um alles nochmal einzukleiden und auch zu tarnen, ja, so in der Landschaft.
Volkmar Herre steht jetzt auf einer etwas wackeligen Trittleiter und muss sich mächtig strecken. Mit Schrauben, Winkeln und Draht fixiert er die Keksdose an einem verwitterten Telegrafenmast. Die Dose soll hier sehr lange hängen bleiben und sich dabei nicht bewegen. Er zieht ein Stück schwarzes Klebeband von dem Löchlein, dem Auge der Keksdosenkamera. Ab jetzt läuft die Belichtungszeit. Aber erst nach einem ganzen Jahr wird der Fotograf wiederkommen und die Belichtung beenden.
Also immer zu, ohne zu tun, ist immer eine Bildprojektion da. Und es sind ja ständig Veränderungen von den Dingen. Das geht beim Licht los, ob die Sonne scheint oder nicht scheint, ob sie der Sonnenstand. Es werden also schattenlose Bilder, weil es ja immer den Ausgleich findet. Dann die Bewegung, was also alles sich an Menschen oder Fahrzeugen oder Tieren in dem Bildraum bewegt, hinterlässt in der kurzen Zeit des Auftretens also keine Spur. Also sodass also alles wie weggefegt ist und reduziert. Und ich spiele ja auch damit, dass so ist die Welt und meine Bilder zeigen eine verzauberte Welt.
Das Löchlein blickt auf das Ufer des Jasmunder Boddens, nach Südwesten ausgerichtet. Volkmar Herre braucht die Sonne in seinen Bildern. Seine Jahresbelichtung macht die tägliche Bahn der Sonne am Himmel sichtbar. Eine nach der anderen, aber alle gleichzeitig in einem Bild.
Da kommt hinzu, dass eben die Sonne so intensiv ist, dass sie mit ihrem Schein und ihrem Lauf am Tage sozusagen auf der Emotion schon ihre Spur hinterlässt. Vom Bild noch keine Spur. Das Bild, das Motiv, erst durch das allgemeine Licht in einem Jahr, die Sonne aber direkt. Würde ich also das nach einem Tag schon rausnehmen, hätte ich einen Sonnenstrich als Ergebnis. Der wäre schon da. Nächsten Tag scheint sie vielleicht nicht, da bleibt diese Sonnenbahn aus. Der nächste Tag geht früh die Sonne auf, dann ist es Wolken, abends kommt sie vielleicht nochmal. Also wird man Unterbrechungen haben. Und aber immer spiralförmig, ja, eine Stufe höher, denn die Tage nehmen zu und die Tage nehmen dann wieder ab. Da überlagert sich das dann, weil es ja wie eine Wiederholung ist vom Sonnenstand.
Die Dimensionen der Zeit, der Langsamkeit und der Unendlichkeit faszinieren den Künstler. Volkmar Herre hat als Kind einen magischen Moment erlebt, mit dem Meer. Es war eine Reise nach Rügen, mit seinen Eltern in den 50er Jahren.
Die Unendlichkeit des Meeres, so, das hat mich als Kind dann wahnsinnig interessiert. Und als wir dann wirklich dann am Ostseebad angekommen waren, dann habe ich das Meer noch lange nicht gesehen. Und dann auf dem Weg zum Meer hat mir mein Vater dann erstmal die Augen verbunden. Und dann hat er mich geführt und dann kam man eben näher und da kam der Wind stärker und die Möwen kreischten und die Luft war feucht und dann hat er mir die Augen geöffnet. So, sodass also dann dieses Ganzheitliche des Meereserlebnisses ganz tief drin sitzt.
Bauleiter Karl-Heinz Klupp läuft die Zeit davon. In einigen Wochen soll sein Projekt fertig sein. Um ihn herum nur nackter Beton. Es riecht nach altem Staub und Zement. Aber Kalli Klupp sieht alles schon genau vor sich. Die alten sogenannten Liegehallen sollen das i-Tüpfelchen werden von Block 2 in Prora.
Dann kommen Sie hier die Treppe hoch, wo Sie jetzt sind. Dann kommt hier vorne eine Badewanne her und hier steht Ihr Bett. Und da ist ein Glasgeländer vor. Und Sie geben Ihrer Frau ein paar Rosen und ein Glas Champagner, die liegt in der Badewanne. Ich sage immer, Ehe-Rettungsurlaub machen hier. Gut schlafen, guten Wellnessbereich und ein gutes Restaurant. Und dann laden Sie Ihre Frau ein, am Wochenende, und das ist alles wieder schick.
Der Hühne im karierten Hemd dreht und wendet nachdenklich einen neuen Zigarillo in der Hand. Vor ihm liegt noch viel Arbeit. Kali Klub hat seit 3 Jahren keinen Urlaub gehabt. Immer nur die Baustelle Prora auf Rügen. In den Blöcken 1 und 3 nebenan bauen andere Immobilienunternehmen Ferienwohnungen. Im Block 5 gibt es schon lange eine Jugendherberge. Im Block 4 entsteht eine Anlage für betreutes Wohnen. Aus dem grauen, verwahrlosten Trumm in den Dünen wird ein schneeweißes Prestigeobjekt. Die Vision vom Seebad der 20.000 geht jetzt 80 Jahre nach Baubeginn langsam in Erfüllung. Und Kali Klub darf dabei sein.
Das ist was Besonderes. Das, was die 36, 39 geplant haben und umgesetzt haben, das zu Ende zu bauen. Das schmeißt man nicht hin. Das macht man nicht.
Rügen, die größte deutsche Insel, ist vom Meer umschlossen, aber schließt das Meer auch ein mit Bodden und Buchten, Durchfahrten und Meeresarmen. Sanfte Hügel wechseln sich ab mit weiten Wiesen und alten Buchenwäldern. An schroffen Steilküsten im Norden fräst die Ostsee jedes Jahr 30 cm ab. In den flachen Schilfufern im Süden verstecken sich Wasservögel und Schwärme von Jungfischen. Im Sommer strömen Zehntausende Touristen auf die Insel. Und trotzdem gibt es noch verwunschene Orte mit besonderen Bewohnern und winzigen Dörfern, die putzige Namen tragen, wie Klementelbitz, Dumsewitz und Filmnitz. Redgedeckte Bauernhäuser hier und da, Fischerkarten aus Holz, geschwärzt von der Zeit und vom Holzkohlenteer.
Wie in einem Western flimmert die Luft über den Gleisen an der Bahnstation von Posewald. Hinter einer Hügelkette steigt der wolkige Atem einer Dampflok auf. Der Raps blüht unwirklich gelb. Das blanke Schienenpaar vor dem verlassenen Bahnsteig glänzt silbrig wie ein Hering in der Sonne. Aber der rasende Roland, Rügens Schmalspurbahn und Urlauberattraktion, fährt an Posewald vorbei. Bedarfshalt. Nur wer winkt, wird mitgenommen.
Hinter der einsamen Bahnstation liegt ein verlassenes graues Gutshaus. Daneben ein alter Stall. Fine Woodworks hat jemand mit Pinsel und Farbe an das verwitterte Holztor geschrieben. Verblasst an der Wand steht Valhalla Bootswerft. Die Sommersonne glüht. Eine Böe wirbelt kleine Staubtrichter über den Hof. Philipp Schwitaler steht in seiner Bootsbauerwerkstatt und hobelt an einer Eichenplanke. Ein junger Mann mit rötlichen Locken und listigen Augen. In blauer Arbeitshose und ausgeblichenem Hemd. Sein Valhalla.
Das ist jetzt hier eine Raubank. Damit kann ich hier dieses Stück gerade machen. Hier ist ein Hubbel, ein Berg. Der muss jetzt erstmal abgetragen werden. Und dann wird der Hobelstich immer länger. Hier hat mal ein Schreiner gesagt, Hobeln hat oft was vom Herzschlag.
Seit 10 Jahren repariert Philipp Schwitaler in Posewald Holzboote. Jollenkreuzer, Folkeboote, Schärenkreuzer. In einer Ecke der Werkstatt stapeln sich Bretter, Bohlen und Leisten. Seine Werkzeuge sind alt, aber gut. Maschinen kauft er bei eBay. Philipp ist Minimalist, Überlebenskünstler.
Das meiste ist Handarbeit. Da geht die Zeit drauf. Das also die Kosten für den Auftrag, da ist das Material sind 10% vielleicht. Bei den meisten Handwerkern ist es anders. Da haben die immer, die kaufen dann gleich und dann bauen die das zusammen und es geht schnell und die haben riesen Umsatz. Bei mir ist es so, ich brauche wenig, aber brauche viel Zeit.
Philipp stammt von weit her, aus Freiburg. Nach einer Bootsbauerlehre an der Nordsee ging er auf Wanderschaft und landete auf Rügen. Der Stall des Gutshauses in Posewald stand leer, er hat ihn einfach besetzt. Philipp braucht nicht viel. Alles wird wiederverwertet, weiter benutzt.
Ich drehe die alten Schrauben raus, die Bronzeschrauben, und heb die wieder auf. Heb die noch auf. Dann muss ich sie nicht kaufen. Und dann muss ich eben suchen, was ich brauche. Ja. Heutzutage sind die Sachen, die 20 Jahre alt sind, sind oft besser als die neuen und wesentlich günstiger.
Das ist seine Lebensphilosophie. Nicht dem neuen Angesagten hinterherlaufen. Sein größter Luxus, er hat Zeit.
Meine Stärke ist nicht die Ordnung. Meine Stärke ist das Erkennen von Möglichkeiten. Ich bin auf dem Zack. Ja, Ordnung ist die Hälfte des Lebens und die andere Hälfte ist Chaos.
Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können, sagt Nietzsche.
Auf Rügen, in dem verwunschenen Ort Posewald, hat der Freiburger sein Lebenszentrum gefunden, wie er sagt. Hier hat er Raum und Ruhe.
In seinem kleinen Arbeitszimmer am Stadtrand von Sassnitz klemmt Manfred Kutscher, der Fossiliensammler, hinter seinem Schreibtisch. Umgeben von seiner Sammlung wirkt er selbst wie ein Schalentier in seinem Gehäuse. Wie viele zugezogene Neurüganer kam Kutscher wegen der guten Luft hierher. Sofort begann er Steine zu sammeln, am Strand vorm Kreidefelsen.
Als ich hier auf die Insel kam, ich bin jetzt seit 66 hier oben, da habe ich 100 Steine aufgehoben und 200 wieder weggeschmissen. Das lernt man irgendwann. Die Oberfläche verändert sich zum Beispiel, wenn fossil ist. Die Kreide ist meinetwegen so rubbelig und plötzlich habe ich eine glatte Fläche, die vielleicht auch noch farblich anders ist. Oder die ein bisschen glitzert und so weiter. Und dann versuche ich dem zu folgen, im Prinzip bei der Präparation.
Manfred Kutscher rückt die Brille zurecht, richtet den hellen Kegel der Labortischlampe neu aus. In der Hand dreht und wendet er einen weiteren Feuerstein, den er in der Rügener Kreide gefunden hat. Eine neue Reise durch die Zeit beginnt. 70 Millionen Jahre zurück. In einem Einfamilienhaus in Sassnitz auf Rügen. Kutschers kreideweiße Katze Elfi räkelt sich auf dem Teppich. Seine Frau zähmt draußen den Garten. Gemächlich fließt der Verkehr auf der nahegelegenen Landesstraße. Aber Manfred Kutscher ist gerade ganz woanders.
Und dann kommt eben noch hinzu, sie bewegen sich in einem Bereich, wo sie völlig Neues entdecken können. Das ist das Reizvolle. Wenn ich etwas ganz Seltenes kriege, das ist natürlich der Brüller. So, und hier ist es, hier weiß ich, wenn es nicht zufällig auch jemand anderes beobachtet hat, bin ich der Einzige, der das je gesehen hat.
Sehen, was niemand sonst sehen kann. Zeit kondensieren. Ewigkeit einfangen. Das treibt den Fotografen Volkmar Herre an. Gerade hat er einige von seinen magischen Kästchen abgenommen und sortiert sie in seinem Atelier in Stralsund.
Also das heißt nicht, wenn jetzt hier so viele Kästen zu sehen sind, dass ich nichts mehr mache damit, sondern es sind auf Rügen ungefähr 10 Kästen zurzeit installiert und dann rotiert das natürlich, ja, was dann also seine Funktion getan hat, habe ich wieder zur Verfügung und kann es neu einsetzen.
Das Tageslicht flutet verschwenderisch durch die Fenster seines Ateliers. Auf dem Tisch stapeln sich Kisten und Dosen, alle mit einer winzigen, Zehntelmillimeter großen Stahlpupille. Bei einer Keksdose ist sie zugeklebt. Die Dose enthält noch ein Blatt Fotopapier, das über ein Jahr belichtet wurde. Volkmar Herre dreht und wendet den kleinen Blechkasten. Noch kann er ihn nicht öffnen.
Man hat ja immer das Geheimnis dann. Man sieht den Kasten und weiß, da drin ist ein Bild entstanden. Aber man kann es ja noch nicht sehen. Und würde ich es ans Helle bringen, um es anzusehen, würde das Bild durch das allgemeine Licht verloren gehen, wird grau und dann ist es eben blass und nicht mehr gut brauchbar. Also wird im Dunkeln rausgenommen und dieses Blatt, was in einem Jahr mit den Bildspuren entstanden ist, einen Bildscanner gelegt. Und ich bin sehr gespannt, was dann mein Rechner zeigt.
Aber das passiert alles erst, wenn er allein ist.
Das ist tabu, dass da andere Menschen teilnehmen. Und das ist so wie ein fast heiliger, sakraler Akt. Ja, irgendwas muss ja Geheimnis bleiben, ne?
Der Scan dauert fast 10 Minuten. Zeile für Zeile, Pixel für Pixel tasten die Lichtfinger des Gerätes das ein Jahr alte Fotopapier ab. Auf dem großen Bildschirm erscheint eine Art Negativ. Bräunlich, blass, unscheinbar. Aber in den bleichen Konturen verbergen sich erstaunliche Farbtiefen und Nuancen. Die holt Herre mit digitaler Bildbearbeitung heraus.
Und dann das Ergebnis. Und diese, das ist so eine krasse, andere Welt. Und das macht natürlich Spaß. Jenseits des Augenblicks ist eben, dass Verwandlungen stattfinden. Das Meer, was vor Augen brausend ist und dynamisch, das wird in den Bildern immer ein ganz großes, stilles Meer. Und so werden die Bilder mit der Camera Obscura über eine gewisse Zeit immer von einer Stille durchdrungen, die es eigentlich gar nicht gibt.
Volkmar Herre blättert versonnen in den Ergebnissen seiner Jahresbelichtungen. Große Prints im Format A2, dickes, feines Papier. Herrographien, wie er sie nennt. Landschaften sind zu sehen, ohne Schatten, in merkwürdigen Farben, aber mit den Streifen der Sonnenbahnen. Bäume zeichnen sich ab mit kahlen Ästen, aber gleichzeitig malt das Laub seine flockigen Schatten rund ums Geäst. Alles ist weich, menschenleer. Die Insel vor seiner Haustür ist sein Lieblingsmotiv.
Für mich ist es eben Rügen und die Vielgestaltigkeit macht es auch aus. Ja. Alle Landschaftsformen habe ich da und eben ich brauche nur einen Fuß nach Rügen zu setzen und schon geht's los innerlich bei mir.
Posewald liegt auf einem sanft geschwungenen Hügel, 5 Kilometer vom Hafen Lauterbach entfernt. Aber die Walhalla-Werkstatt ist trotzdem voller Schiffe. Philipp Schwitalas Kunden bringen ihm gerne ihre Boote hinauf. In der Halle steht ein Schmuckstück aus dunklem Holz, 7 Meter lang. Das Deck schneeweiß, glänzende Messingbeschläge, der bernsteinfarbene Bootslack makellos. Philipp streicht etwas Staub von der spiegelnden Oberfläche.
Das ist ein 20er Jollenkreuzer. Da war der Schwertkasten war undicht und der Kiel war auch marode. Und dann hab ich das alles neu gemacht. Und dann Scheuerleiste, Blattgold, Ziergöl, ne? Richtig 18-karätiges Gold.
Gleich nebenan wartet die nächste Rarität. Aufgebockt und mit einer Plane zugedeckt. Ein schnittiges Schiffchen, lang, flach. Ein Oldtimer aus den 20er Jahren.
Das ist auch eine Art Jollenkreuzer. Den hat einer mir geschenkt. Und das ist ein tolles Ding, das ist aus Eiche. Aber wie gesagt, für die eigenen Sachen bleibt eben ist keine Zeit. Ne? Ich muss ja mit meinen Kräften haushalten. Ich könnte hier 12 Stunden am Tag arbeiten, rund um die Uhr. Aber dann wäre ich nach 3 Monaten fertig oder nach einem Nervenzusammenbruch oder Burnout. Ich lasse mir mehr Zeit damit einfach. Man lebt nur einmal.
Und das, findet Philipp, geht für ihn nur auf Rügen. Obwohl es auch lange dunkel, nass und kalt sein kann, auf der größten Insel Deutschlands.
Der Winter dauert einen Monat länger als in Süddeutschland und der Herbst fängt einen Monat früher an. Ist wirklich so. Aber der Sommer hier ist was Besseres gibt's nicht. Die Helligkeit, das Meer, die Frische, alles es konzentriert sich, die gute Sache konzentriert sich auf die Monate dann. Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Rüganer sind ehrlich und direkt und das finde ich gut. Das finde ich gut.
Auf Rügen dauert der Winter länger, ein Schnappschuss braucht ein Jahr, ein Gebäude 80 Jahre bis zur Fertigstellung, Gliederfüßler Jahrmillionen bis zur Entdeckung und ein Zug eine gefühlte Ewigkeit bis zum Ziel. Auf Rügen gehen die Uhren offensichtlich anders.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal die Entdeckung der Langsamkeit. Rügen und das besondere Gefühl für Zeit. Eine Sendung von Steffen Schneider. Es sprachen Svenja Pagis und Peter Bieringer. Technik Jonas Teichmann. Regie Jürgen Kopp. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.